Also ihr Lieben, ich will mich ja nicht beschweren und es gibt denkbar nichts Unoriginelleres, als mit dem Wetter hier einzusteigen. Aber wie warm kann bitte ein September sein? Genau so warm, um einen schnöden Münchner Meetingraum die passende La Dolce Vita-Atmosphäre zu verleihen. Denn dafür braucht es nicht mehr als subtropische 30 Grad im Schatten, mich schon schwitzend, wenn ich nur den Raum betrete, und die passende Meetingverpflegung. Und für genau die hat mein heutiger Gast sich aber garantiert nicht lumpen lassen. Denn Michael Kempter, Legal Counsel bei der Bärlocher Group, ist definitiv ganz vorn dabei, wenn es darum geht, mit Jahrgangswein und Deutschi einen besagten Meetingraum den nötigen Glamour zu verpassen. Und so bewege ich mich mit ihm zwischen BGB und ASMR, zwischen plastischen Additiven und den Motorboys entlang seiner beruflichen und privaten Reise. Und in diesem Sinne höre ich jetzt auf, pronto zu plappern, und ich würde sagen, wir starten los.
Jour fix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Und es ist wieder soweit. Der Outlook-Invite hat verraten, der nächste Jour fix Glamour ist incoming, und mir gegenüber sitzt Michael an einem bumswarmen Tag mit einem sehr gekühlten Wein. Allein das ist schon eine Meisterleistung, diesen Wein hierher buxiert zu haben. Aber dazu kommen wir gleich. Ich sag erstmal herzlich willkommen, Michael. Willkommen im Jour fix Glamour.
Servus Max, vielen Dank.
Du, und jetzt habe ich hier gerade schon angeteasert, es ist bumswarm. Der Wein ist hervorragend gekühlt, das heißt, dir macht man überhaupt nichts vor. Führ uns doch einmal durchs Menü. Was hast du dir für diesen Jour fix Glamour an Kulinarik überlegt?
Ja, ich habe einen Roséwein dabei aus Italien von einem Weingut, das ich sehr mag. Heißt Magnolia, also der Wein. Und da hatte ich noch drei Flaschen im Keller. Die gibt es inzwischen gar nicht mehr. Und ja, den wollte ich dir mitbringen.
Das heißt, wir trinken jetzt etwas, das es nicht nachzukaufen gibt. Das heißt, du plünderst jetzt hier deinen Vorrat und teilst ihn mit mir.
Genau, also demnächst gibt es natürlich wieder einen neuen Jahrgang davon.
Ja, ja, ja.
Aber den in der Gestalt kann man, glaube ich, nicht mehr hier kaufen.
Mein Gott, also da liegen ja jetzt schon große Erwartungen auf meinen Schultern. Und ich habe gerade schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich bin passionierter Weintrinker. Ich suche ja aber nie aus, weil ich für größere Gruppen den Gruppenzwang. Und dann wird dir das Glas hingehalten und wird gesagt, schmeckt. Und du dir denkst, jetzt musst du gerade für 12 Leute entscheiden. Das ist ja wunderbar. Von daher, ich bin ganz aufgeregt, was du mitgebracht hast. Aber damit nicht genug. Hier gibt es ja noch mehr.
Ja, dazu passend gibt es noch was Kleines zum Snacken. Ich habe mich für was Süßes entschieden, obwohl ich eigentlich eher der herzhafte Typ bin, aber zu dem Wein, finde ich, passt das ganz gut. Und wir bleiben in Italien. Es gibt Cannoli mit Pistazie und Mandel.
Das ahnst du nicht. Und auch hier, das wäre ja gekauft, wäre ja zu easy. Erzähl mal bitte die ganze Geschichte hier. Buddha bei die Fische, wie viel Aufwand im Prep hier schon steckt?
Ja, also ich wollte sie ja eigentlich kaufen, das ging sich terminlich dann nicht mehr aus, weil ich kurz bevor ich los musste eben noch einen Termin reinbekommen habe, den ich nicht von unterwegs wahrnehmen konnte. Der kam aber Gott sei Dank vormittags schon rein und dann konnte ich in der Mittagspause noch kurz zum Einkaufen gehen.
Also du, ich bin vollkommen platt, aber ich sag dir auch, wie es ist, mir ist schon warm, von daher kommt dieser gekühlte Rosé, der kommt mir hier wie gerufen, und ich greife zum Glas und sage Cheers.
Salute.
Schön, dass du da bist. Oh, der ist ja ganz toll. Also du wirst in diesem Jour fix Glamour hier sehr viel sprechen müssen, weil der Fadi, der ist am Glas. Das sage ich doch jetzt schon. Also das fühle ich.
Das freut mich, wenn er dir schmeckt.
Ah, finde ich ganz toll. Michael, ich habe gerade schon angesprochen, du bist Rechtsanwalt, Legal Counsel bei der Bärlocher Group. Uns haben alle meine Gästinnen ja die große Ehre, einmal sich und ihr Unternehmen vorzustellen. Vielleicht macht man es in umgekehrter Reihenfolge. Was macht ihr und was ist speziell deine Aufgabe als Legal Counsel?
Ja, wir sind ein Chemieunternehmen, wir produzieren Additive und als Verbraucher kennt man uns eigentlich nicht. Wir sind ein Silent Hero, wir verkaufen eigentlich nur B2B und unsere Additive brauchen andere große Firmen, um Kunststoff weiterzuverarbeiten.
Was ist ein Additiv?
Das ist eine Beigabe, sowas wie das Backpulver, wenn man einen Kuchen macht. Das sorgt ja dann dafür, dass es am Schluss so wird, wie man es möchte.
Warst du gut in Chemie in der Schule oder wie bist du dazu gekommen?
Nein, gar nicht.
Das heißt aber auch, du hast operativ mit dem Produkt gar nicht so viel zu tun?
Nein, ich werde regelmäßig mit Verbindungen und chemischen Details zugeballert, wo ich immer sage so, ey Leute, ihr wisst schon, hier sitzt der Jurist. Aber im Großen und Ganzen, ich muss es nicht mischen. Ich muss nur im Zweifel wissen, um was es gerade geht.
Boah, also du vereinst ja in einer Person wirklich zwei Schreckensgespenste von mir. Einmal die Juristerei und Chemie. Das ist ja, das ist anspruchsvoll. Und was konkret ist deine Aufgabe als Legal Counsel in der ganzen Sache?
Ja, also als Legal Counsel, zu Deutsch einfach Syndikus, kümmern wir uns einfach im Legal Team um alle rechtlichen Belange, die in der Group, also in der deutschen Entität und in den anderen, weil wir sind ja global tätig, auftreten. Das sind so Kleinigkeiten von Mietverträgen über Geheimhaltungsvereinbarungen, wenn wir irgendein neues bahnbrechendes Produkt entwickelt haben. Auch mal ein Autounfall, wenn ein Lieferant bei uns gegen eine Treppe fährt und die demoliert. Also wirklich querfeldein alles, was man sich juristisch denken kann.
Das ist ja super breit. Steckt in dir so ein Generalist oder sagst du, du hast ein Steckenpferd, das macht dir besonders viel Spaß?
In meinem vorherigen Job war ich tatsächlich sehr auf einer Schiene festgefahren, die mir Spaß gemacht hat, aber die war mir dann auf lange Zeit tatsächlich zu eindimensional tatsächlich. Und jetzt schätze ich wirklich, dass man keinen Tag hat wie den anderen. Also man weiß zwar anhand der Besprechungen, die bevorstehen, was man tagsüber grob tun muss, aber es kommen dann wieder fünf andere Sachen rein, die kurz anbrennen und man halt da kurz Feuer löschen gehen muss.
Aber sag mal, da komme ich ja mit irgendwie einem NDA, Verschwiegenheitserklärung um die Ecke. Im nächsten Moment kommt jemand mit einem Patent um die Ecke und nachmittags fährt der Laster gegen die Treppe. Hast du so ein Grundgefühl, das ist richtig, das ist falsch, so machen wir das? Oder sagst du auch, ey, da wird mir die Jacke warm, weiß ich doch nicht, jetzt fange ich erstmal an zu recherchieren, wir melden uns morgen wieder, rufen Sie mich nicht an. Wie ist es?
Klassische Juristenantwort, es kommt darauf an.
Ach, ja.
Es gibt viele Dinge, in denen ist man wirklich instant sprechfähig und bei manchen Dingen muss man sagen, hey, okay, das ist jetzt echt speziell, da muss ich kurz recherchieren oder vielleicht auch einen externen Anwalt hinzuziehen.
Und wenn wir jetzt mal die Reise zurückgehen, dann hat ja alles ganz klassisch mit einem Studium der Rechtswissenschaften bei dir gestartet in Augsburg. Wie bist du denn eigentlich zu Jura gekommen?
Also tatsächlich hat die Begeisterung ein bisschen auf ausgesprochen dämlichen Wege begonnen. Ich habe
beste Voraussetzung.
früher gerne Gerichtsschutz geschaut und fand es einfach echt spannend und interessant.
Dr. Barbara Salisch war dein Hero.
Barbara Salisch war schon hoch im Kurs oder die Ruth Herz zum Beispiel. Ja, und dann hatte ich in der Kollegstufe unter anderem den Leistungskurs Wirtschaft und Recht. Und das hat das Ganze dann auf einer etwas seriöseren Ebene gefestigt, diese Präferenz, dieses Mögen. Und dann habe ich tatsächlich Jura gegen den Willen meiner Mutter durchgesetzt, ja.
Boah, ich meine, ich wiederhole mich, ich bin ja auserzählt, ne? Habe ja alle schon mal erzählt. Jetzt werden alle denken, mein Gott, wissen wir schon, müssen wir alle jetzt nochmal durch. Ich habe ja den Todesrespekt vor Juristinnen, weil ich ja finde, das ist ja, ich habe da gar keinen Zugang für. Erschließt oder hat sich der Zugang zur Juristerei dir sehr schnell erschlossen? Oder war das auch stückenweise ganz schön zäh, ganz schön trockenes Brot?
Also es gibt schon immer mal Durststrecken. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, alles ist mir zugeflogen. Mhm. Es gibt Dinge, die sind intuitiv. Einfaches Zivilrecht ist oft eigentlich so nach Menschenverstand. Wenn man dann aber irgendwie in Verfassungsrecht oder Organstreitverfahren reinkommt oder so ganz fancy Baurecht, dann wird es schon ein bisschen speziell. Da muss man dann wirklich auch ich sich hinsetzen. Ja, doch.
Nach einem recht langen Studium und Referendariat, also ihr seid da ja wirklich ausdauernd, ging es für dich erstmal in eine Großkanzlei. Was war denn da so der Beweggrund für dich ab in die Kanzlei nach dem Studium und was war da auch so dein Fokus?
Ich hatte tatsächlich Bock auf die konkret ausgeschriebene Stelle. Litigation, vor Gericht, Prozessanwalt. Also nicht nur statisch im Büro sitzen und Schriftsätze fertigen, sondern wirklich in Anführungszeichen an der Front stehen und diese Dynamik der mündlichen Verhandlung zu erleben. Das hat mich schon sehr gereizt. Mhm. Es ging auch ein bisschen um ein Thema, das mit einer Station aus meinem Referendariat ein bisschen zu tun hatte. Und das war irgendwie so, dachte mir so, das ist vielleicht ein Zeichen. Das greift so ein bisschen nahtlos ineinander über. Und dann hatte ich mich beworben, wurde tatsächlich am nächsten Tag schon angerufen, ob ich zum Vorstellungsgespräch kommen wollte. Und das Team war super jung und, also das heißt ja immer, junges, dynamisches Team. Da hat es aber tatsächlich mal gestimmt, das waren alles Leute in meinem Alter bis zu plus 5 Jahren mehr. Mhm. Und es hat mir einfach getaugt und dann haben wir gesagt, komm, let's do it.
Und jetzt kennst du ja so ein bisschen beide Seiten. Also einmal die Unternehmensseite jetzt gerade und die Kanzlei davor. Was ist denn so der Hauptunterschied in der Kultur?
Gut, das kann ich jetzt natürlich nur aufgrund dessen sagen, was ich jetzt jeweils konkret erlebt habe, was jetzt nur bedingt repräsentativ ist, weil es halt jeweils ein Vertreter war. Ja. Aber in der Kanzlei muss man schon mehr buckeln. Mhm. Da gibt es auch so Worte wie das Arbeitszeitgesetz nicht in dem Maß, wie das in einem Unternehmen natürlich gelebt wird, in dem Betriebsrat im Zweifel dann den Führungspersonen auf die Finger klopft, wenn die Leute ihre Stunden reißen. Wie soll ich sagen? In der Kanzlei wird ein bisschen mehr als selbstverständlich vorausgesetzt. In einem Unternehmen, also gerade bei uns finde ich das echt krass, wenn ich irgendeinem promovierten Chemiker, der auch auf eine beschauliche Vita zurückblickt, wirklich mal ein ganz triviales NDA macht, das mich eine halbe Stunde Arbeit kostet, weil irgendwie zwei Sachen kurz beleuchtet werden mussten, sagt er, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. Und ich so, eine schöne Wertschätzung. In der Kanzlei hat man das nicht so tatsächlich.
Okay, ja, kann ich verstehen. Das erinnert mich so ein bisschen immer an, also ich glaube, so ein Stück weit ist die Kanzlei im Marketing die Agentur. Und so ein bisschen das, was du gerade erzählst, das erinnert mich an meine Agenturzeit. Ja, da klingelt's. Mhm.
Ja, also von Freunden von mir, die aus deiner Branche sind, da habe ich das schon öfter gehört, ja.
Du, und ich frage ja eigentlich auch häufiger ganz gern, würdest du es eigentlich wieder machen? Den ganzen Weg des Studiums, des Referendariats, der Großkanzlei. Und dann dachte ich mal neulich, naja, wenn ich mich das selber mal frage, was soll ich denn drauf antworten? Weil, meine, habe ich ja gemacht, jetzt bin ich an diesem Punkt hier. Von daher habe ich mir gedacht, ich würde mich fragen, würde ich eigentlich eine Marketing-Melanie daten? Und da dachte ich mir, boah, das war ja gar nicht so richtig. Würdest du einen Juristen daten oder sagst du, boah, also das auch noch zu Hause zu haben, den Typ Mensch, das kommt mir nicht ins Haus?
Also das würde ich jetzt nicht als K.O.-Kriterium sehen. Ich habe in meinem Freundeskreis natürlich viele Juristen und da gibt es auch viele Jura-Jura-Pärchen und ja, die neigen natürlich schon in gewissen Situationen zu einer gewissen Schrulligkeit. Weil Jurist auf Jurist, das perpetuiert das Ganze natürlich oder lässt es exponentiell steigen. Es kommt immer auf die konkrete Person an. Also ich glaube, man könnte es schon machen, aber ich finde es spannender, wenn man dann einen Gegenpart hat, der anderen Wind in eine Beziehung bringt.
Also alle Non-Juristen hier mal aufgepasst. Na, okay, verstehe ich. Du, und dann kommen wir auch mal zu meiner ersten und einzigen Kategorie. Ich freue mich immer, die so anzumoderieren, deshalb mache ich es auch heute wieder. Kommen wir mal zu Queer gecheckt.
Queer gecheckt.
Und die funktioniert ja so. Und das finde ich jetzt wirklich spannend, diese Übung mit dir. Ich gebe dir die erste Satzhälfte, die zweite gehört dir. Und bei JuristInnen könnte jetzt die zweite Satzhälfte auch sehr ausufernd sein. Von daher, du, ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Bereit?
Bereit.
Diese JuristInnen-Floskel macht nicht nur in der Kanzlei, sondern auch beim Date großen Eindruck.
Nemo tenetur se ipsum accusare.
Du, ich behaupte auf meinem CV, ich hätte das große Latinum. Das ist schlichtweg gelogen. Ich war einfach nur 7 Jahre anwesend in diesem Lateinunterricht. Was heißt das?
Keiner muss sich selbst belasten. Das ist immer sehr gut bei unangenehmen Fragen, sei es jetzt in der Kanzlei oder bei einem Date.
Oh, weiß man Bescheid. Wenn man schweigt, verstehe ich. Mhm. Im Jurastudium und beim Flirten hat noch nie geschadet,
Selbstbewusstsein an den Tag zu legen.
Gilt bei euch Juristinnen auch so dieses Sprichwort, fake it until you make it?
Solche gibt's, ja. Mhm. Aber generell muss man einfach einen Raum mit einer gewissen Aura füllen. Das heißt jetzt bei einem Seminar im Studium oder später im Job, sonst wird einem ganz schnell das Wasser abgegraben.
Okay. Und letzter Satz. Dieser Kunststoffgegenstand, in deinem Fachvokabular ein Additiv, darf auf keiner Pride Parade fehlen.
Das ist natürlich die Sonnenbrille.
Wer hätte es sonst nicht gedacht? Natürlich.
Und zwar unbedingt eine aus Kunststoff, eine billige, falls man die mal verliert oder sie zu Bruch geht, weil man zu heftig umarmt wird.
So, ich sehe, du denkst pragmatisch. Das mögen wir. Kann ich nachvollziehen. Du, und bevor wir jetzt hier mal in den zweiten Part einsteigen, schaut mich diese teiggewordene Leckerkeit einmal an Und du hast vorher schon gesagt, die werden sehr laut sein fürs Mikrofon. Und deshalb machen wir jetzt hier einmal ASMR. Herzlich willkommen bei Jofix Glamour. Jetzt wird gegessen.
Ach, die sind ja einfach nur köstlich. Ich finde ja super. Also wie gesagt, ab jetzt wirst du noch mehr reden müssen, weil ich werde uns allen ins Ohr spatzen.
Es wäre schlimm, wenn diese Kombination aus Zucker und Fett nicht lecker wäre.
Boah. Also ich weiß auch, wo die direkt hinwandert. Und du, ich mache seit 2 Wochen wieder mit einem sehr gut aussehenden, also es ist ein realer Mensch, aber ein digitales Fitnesstraining. Und ich denke mir einfach, alles, was er macht, werde ich wohl genauso machen, weil wenn das das Resultat ist, seine Optik, dann kann es ja schief laufen. Du, der wird mich ohrfeigen, wenn er das hier gerade sehen würde.
Man muss auch mal über die Stränge schlagen dürfen.
Ah, ganz toll.
Aber sag mal jetzt, eilt ja der Jura-Bubble für mich als Außenstehender ja auch so ein Ruf des Elitären, des Konservativen voraus. Wie konservativ ist denn so eine Großkanzlei wirklich, wenn es um das Thema Queerness geht, wenn LGBTIQ+-Personen da arbeiten?
Ja, it keeps getting better, würde ich mal sagen.
Ja.
Es gibt immer Bestrebungen, Bemühungen, das Ganze etwas offener zu gestalten und auch zu leben. Hab das auch selber schon erlebt mit Pride-Bannern, die man dann aufstellt, wo dann die meisten sagen, hey, nette Aktion und cool. Aber dann auch diverse Herrschaften vom alten Schlag, die auch tatsächlich in der Hackordnung im Zweifel sehr weit oben stehen, an dem Ding vorbeilaufen und dann zur Empfangsdame gehen und sagen, ja, was soll denn das jetzt, braucht man sowas bei uns auch. Also es ist ein bisschen ein bipolares Bild tatsächlich.
Und wie hast du das ganz konkret erlebt? Also wenn du in der Kanzlei warst oder jetzt auch bei deinem aktuellen Arbeitgeber, aber vielleicht sind das 2 getrennte Geschichten, I don't know, wie offen gehst du mit deiner Queerness um?
Also ich mache da keinen Hehl draus, aber ich finde auch, dass das im Business-Kontext jetzt nichts ist, dass ich mit einem Verstärker durch die Gegend schreien müsste. Wenn mich jemand drauf anspricht oder wenn das Thema auf irgendwie etwas in dieser Richtung kommt, wenn es darum geht, dass man mit seinem Partner in Urlaub fährt oder dann mal ein Foto zeigt oder so, dann mache ich da, wie gesagt, keinen Hehl draus. Aber ich gehe jetzt nicht zu den Leuten hin und sage, ja, übrigens, ich bin schwul.
Ja, ja.
Da finde ich, es kommt aufs Business an, nicht direkt auf den Menschen dahinter. Also man muss ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, hier bei uns im Unternehmen oder in der Kanzlei auch die juristische Tätigkeit erbringen und welcher Mensch das am Ende des Tages macht, ist wurscht. Und da finde ich, ist das schon ein bisschen zu viel manchmal, wenn man den Leuten da so proaktiv entgegenkommt.
Jetzt ist es bei mir ja aber auch so, wenn ich mit KollegInnen länger zusammenarbeite, unweigerlich lernen die mich privat kennen. Also ob sie wollen oder nicht, da müssen alle durch. Wird es beim Kaffee oder so privater und ich merke, es würde mich wirklich Kraft kosten oder ich müsste kommunikativ sehr kreativ werden, meinen Freund einfach immer in allen Geschichten entweder auszusparen oder aber so zu formulieren, dass man es eigentlich gar nicht mitbekommt. Ist dir das mal irgendwie passiert, dass du so gemerkt hast, da benutzt du so Umschreibung, da wird es irgendwie waberig oder bist du da auch da, wenn es privater wird, super offen?
Letzteres. Also okay. Ich rede da dann schon immer, wenn es die Stelle mal besetzt gab bei mir von meinem Freund und ich.
Ja.
Dann manchmal gibt es dann schon so Momente, wo du siehst, Leute sind so ein bisschen verdutzt und dann rattert es ein bisschen und irgendwann macht es dann Klick.
Ja.
Aber jetzt gerade zum Beispiel in der Kanzlei, in meinem Team, wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet und die haben gemeint so, ja du, Michi, wenn man miteinander zusammenarbeitet, das merkt man dann auch.
Also. Das heißt, da bedarf es gar nicht so diesen Moment des, im Übrigen, da war ich mit meinem Freund und alle sagen, was? Glaubt man gar nicht.
Genau, okay. Aber ich habe ja, auch schon anderes erlebt. Ich habe auch mit Leuten mal das so erwähnt und dann so, hey, wie, was, verstehe ich jetzt nicht. Ich so, naja.
Das heißt, diesen einen Outing-Moment im Job, den gab es bei dir gar nicht. Und kannst du mich einmal so mit in dein privates Leben mitnehmen? Wie war es denn, als du Freundinnen, Familie gesagt hast, ey, du, ich glaube, da gibt es eher einen Freund an meiner Seite?
Sehr durchwachsen, tatsächlich. Ich habe es zuerst meiner Mama erzählt.
Mhm.
Und die hatte damals anfangs echt Schwierigkeiten damit. Mein Papa, der eigentlich deutlich älter ist, hat es total entspannt aufgenommen. Meine Großeltern auch.
Wie alt warst du damals?
18.
Okay, ja.
Ja. Und mein Opa, das war damals der, dass er sagte, in seinem Dialekt, ja, also wenn du auf Jung stehst, ist das schon in Ordnung, aber versuch's doch nochmal mit einem Mädchen. aber von jemandem dieser Generation fand ich das schon eine sehr liberale Aussage. Also hätte deutlich schlimmer kommen. Ja, und in meinem Freundeskreis habe ich die Bombe dann an meinem 19. Geburtstag platzen lassen. Da hatte ich dann auch einen Freund. Und ja, da gab es dann auch ein paar so, ja, war uns schon klar. Und ein paar so, hä, was?
Oh, in der Haut des Freundes hätte ich aber nicht stecken wollen an diesem Tag. Da war ja nur Spotlight auf ihm, oder? Also war er auch auf der Party?
Ja, ja, klar. Aber es war soweit in Ordnung. Also es gab, also in meinem Freundeskreis gab es tatsächlich wirklich ausschließlich positives Feedback.
Und auch die Mama, die wird sich heute diesen Podcast hier mal bitte anhören, oder?
Die Mama hat sich dann schon eingekriegt, in Anführungszeichen. Ja. Und es war dann auch kein Problem mit Freunden. Die waren an Weihnachten auch eingeladen. Man hat sich mit der... Was ist denn das? Meine Schwiegermama ist dann von meiner Mama die...
Deine Schwiegermama ist die... Oh, da bin ich ja ganz schlecht. Deine...
Ja, auf jeden Fall...
Die Schwiegermütter?
Ja, die Schwiegermütter, genau. Die Schwiegermuttis, die treffen sich dann auch zum Kaffee. Also, ja, genau.
Und ich meine, jetzt hast du ja auch in der Kanzlei, jetzt im Unternehmen, Einblick in verschiedene Unternehmen, Organisationen von innen. Du engagierst dich irgendwie ehrenamtlich beim Völklinger Kreis. Du bist bei den Motorboys. Das darfst du jetzt gleich mal erklären, was das ist. Ich liebe dieses Wort ja nur. Genau, fangen wir erstmal an. Was sind die Motorboys?
Die Motorboys sind ein schwuler Autoclub.
Das liebe ich ja. Das ist ja nur toll. Ich bin ja die beste Beifahrerin. Also ich baller dir die Hits. Ich bin, Meetingverpflegung ist bei mir on point. Von daher, vielleicht schaue ich bei den Motorboys mal vorbei. Allein, weil ich den Namen so schön finde. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte... Hast ja schon auch irgendwie viele Industrien, verschiedene Branchen auch von innen gesehen. Hast du so das Gefühl, wir als queere Community haben die gleichen Karrierechancen, die gleichen Möglichkeiten wie unsere straighten KollegInnen? Oder gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest?
Also ich glaube, wir haben mindestens die gleichen, zumindest jetzt mal in den Branchen, in denen ich jetzt rumräuber, sage ich mal.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es in, wie soll ich sagen, in handwerklich geprägteren anders ist. Da habe ich nämlich schon mal echt eine negative Erfahrung gemacht. Wenn ich kurz ausschwenke, Ferienarbeit in den ersten Semestern in einem metallverarbeitenden Betrieb. Also jetzt unter lauter so Stahlarbeitern. Und da wurde halt dann morgens um 9:30 zur Pause die Bildzeitung aufgemacht. Dann wurden erst die Damen begutachtet. Und wenn dann halt irgendein Beitrag über einen, keine Ahnung, Westerwelle damals oder Wovereit war, dann wurde halt über...
Heute wäre es Ralf Schumacher.
Ja, genau. Ja. Wurde halt über die gelästert, also da ist es, glaube ich, schon noch schwierig.
Mhm.
Aber jetzt in, sag ich mal, in diesem akademischen Umfeld ist, glaube ich, eher eine Chance, weil wir haben wirklich viel bessere Möglichkeiten, uns zu vernetzen, habe ich den Eindruck, weil es gibt einfach etwas, was uns miteinander vereint, diese Homosexualität.
Mhm.
Und das, wenn man das richtig lebt, dann kann das ein Band sein, das Leute verbindet. Und sowas mündet dann zum Beispiel im Völklinger Kreis. Und da lernt man lauter spannende Leute kennen aus den verschiedensten Branchen. Und das sind dann also wirklich auch im Zweifel Leute dabei, die jemanden kennen. Genau dort, wo man gerade jemanden braucht.
Vielleicht musst du noch mal kurz erklären, was der Völklinger Kreis ist für alle, denen das gerade nichts sagt. Und auch, wie man sich arrangieren kann, was du da gerade konkret machst.
Das ist ein Verein für schwule Führungskräfte, mal ganz trivial gesagt. Und der ist in Deutschland organisiert, in vielen Regionalgruppen. Ich bin natürlich in der Münchner. Und dann gibt es halt diverse Fachgruppen für zum Beispiel Recht oder Bau oder Diversity. Und die organisieren dann eben überregionale Treffen. Und ansonsten trifft man sich hier in München ein, zweimal im Monat. Jetzt am Mittwoch ist das Sommerfest. Und ja, ich bin da noch gar nicht lang dabei, seit diesem Jahr. Aber man tauscht sich aus, man ratscht, es geht mal um Karriere, mal um Gesetze. Wir waren jetzt vor drei Wochen im Landtag mit einer Führung bei einem Mitglied. Und mal geht es halt dann auch um Wein, wenn man eine Weinverkostung ausmacht.
Du, und also dieses Wissen, das zahlt sich hier aber sowas von aus. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich sag mal so, mein Glas, das ist hier schon sehr leer, weil der Wein geht runter. Finde ich ganz toll. Prost darauf.
So muss das. Der soll ja auch nicht warm werden. Cheers.
Und aus einer juristischen Perspektive, sagst du, auch da haben wir alles, was wir brauchen, oder würdest du dir eine Gesetzesänderung, Gesetzesabschaffung oder ein neues Gesetz für die Community wünschen?
Also da kann man tatsächlich noch viel machen.
Ja.
Ein großer Schritt in die richtige Richtung war für transidente Personen meines Erachtens die Abschaffung vom transsexuellen Gesetz. Das neue Selbstbestimmungsgesetz ist da schon, auch wenn es nicht perfekt ist, aber schon viel, viel besser als das, was man früher über sich ergehen lassen musste. Also diese ganzen psychiatrischen Gutachten, das war ja ein Spießrutenlauf sondergleichen. Also ich beneide niemanden, der das mitmachen musste.
Mhm.
Und dann auf der anderen Seite noch Leute, die sagen, der macht das ja nur, weil er anders sein will. Das macht, glaube ich, niemand freiwillig. Das macht man halt nur, weil man es muss.
Safe not, ja. Also, ja.
Das finde ich ganz krass. Und ansonsten, ich finde, wir leben in einer guten und wertvollen Demokratie, die uns auch wirklich sehr viel ermöglicht. Ich meine, wir müssen jetzt nur schauen, gerade am Wochenende gingen in der Tagesschau die Bilder von Pride in Köln durch die Fernseher. In ganz vielen Ländern der Welt können wir sowas schon gar nicht machen.
Mhm.
Drum will ich jetzt gar nicht so rumplanen, in Anführungszeichen. Es ist noch Luft nach oben. Man könnte zum Beispiel sexuelle Identität im Grundgesetz verankern. Aber ich finde, wir sind schon an einem Stand, wo wir sagen können, es hat sich viel getan. Wenn ich denke, bis 94 gab es den 175, das ist jetzt wieder Jura-Nörderei, Paragraph 175, die Strafbarkeit von homosexuellen Handlungen zwischen Männern.
Mhm.
Das gab es bis 94 in der BRD, in der DDR wurde es früher abgeschafft. Und wenn ich denke, dass das vor genau 30 Jahren...
Nur zwischen Männern?
Zwischen Frauen nicht, nur zwischen Männern.
Ah ja, das ist spannend.
Ja, und das liegt halt nur 30 Jahre in Anführungszeichen zurück. Also, da habe ich schon gelebt. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Drum finde ich, es geht noch was, aber wir stehen schon ganz gut da, so würde ich es mal sagen.
Du, da sagst du was. Also ich finde, das ist 30 Jahre her. Jetzt würde ich mich gern jünger machen, als ich bin. Da habe ich auch schon gelebt. Und ich glaube, unser aller Leben hätte ganz, ganz anders aussehen können. Und weil du auch gerade CSD in Köln angesprochen hast, ich habe es, also ich wäre gern da gewesen, weil auch meine Company da einen Wagen hatte und ich heute mit leuchtenden Augen die Geschichten gehört habe, wie die Leute gefeiert haben und auch die ein oder andere Stimme, na, ich sag mal so, die war sehr, sehr brüchig. Von daher spricht auch sehr für die Pride. Und das hat mich mit Gänsehaut und auch mit Stolz erfüllt, das sehen zu können, wie das gefeiert wird. Und vor 30 Jahren, sagst du gerade, irgendwie gab es ein Gesetz, die es schwulen Männern unmöglich gemacht hat, zusammenzuleben. Also crazy, was wir in dieser Zeit gegangen sind für einen Weg, ne?
Da haben wir schon ordentlich was erreicht.
Du, und dann kommen wir auch zur letzten Frage in diesem Jofix Glamour. Und dafür werde ich mir hier aber so eine kleine Köstlichkeit nochmal einverleiben und aber sowas von nicht sprechen, weil das möchte niemand hören. Und zwar der Ratschlag an dich selbst. An welcher Stelle hättest du dir gern mal einen Rat gegeben? Welcher wäre es gewesen und was hätte es verändert? Und bitte und los und ich esse hier.
Ja, das ist eine sehr philosophische Thematik.
Mhm.
Ich glaube, das wäre während des Studiums gewesen. Da habe ich zwischendurch ein bisschen arg den Fokus auf, also nicht den Fokus gelegt, aber den Fokus nicht genügend auf dem Studium gehabt, sondern ein bisschen drumherum, eher auf der Mitarbeit in der Kanzlei. Und dann tatsächlich auch mal viel feiern gehen. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, das macht zwar alles Spaß und wir können in unserer Community viel machen, aber setz dich doch mal ein bisschen mehr auf den Hosenboden, dann wirst du schneller fertig mit dem ganzen Bums.
Kann man in Augsburg mit Frau feiern gehen?
Es geht.
Aber du hast genutzt, du hast die Orte des Feierns gefunden.
Ja, ich bin ja während des Studiums schon nach München gezogen, weil mir Augsburg tatsächlich irgendwann zu kleingeistig wurde. Schöne Stadt, aber schwierige Bewohner. Und in München ist das ja dann natürlich schon ein Vielfaches gewesen von dem in Augsburg. Und sonst hat man ja auch Freunde in Berlin.
Okay, verstehe ich.
Ja.
Du, der Mund ist voll.
Nehme ich auch noch eins.
Ja, einermäßig ganz toll. Also ich kann ja nur sagen, das hat ja nur Spaß gemacht. Das war ja kurzweilig, das war kulinarisch, das war eine 10 von 10. Und... also du hast mir Jura ein klein bisschen sympathischer gemacht. Chemie noch obendrein. Dass du dich tagtäglich mit Jura und Chemie beschäftigst, das halte ich für ein Gerücht, aber ich nehme es so hin, weil wie ein so sympathischer Mensch sich damit umgeben kann, da machen wir jetzt hier gleich noch beim nächsten Glas ein Deep Dive. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, deine Geschichte hier mit mir zu teilen. Und wenn ihr jetzt denkt, Jofix Glamour, das klingt ja nur nach mir, da bin ich doch genau richtig, dann geht bitte eine Mail raus an vorzimmer@jofixglamour.de. shared, liked, kommentiert. Tschüss, ihr Lieben.
Vielen Dank, Max. Es freut mich sehr, dass wir die Achievements mit Jura und Chemie für dich hingekriegt haben.
Du, da war sowas von.
Und ich hatte auch mega Spaß.
In diesem Sinne hier, Prost, ein drittes Mal darauf.
Cheerio.